In den letzten Jahren wird immer mehr über die mentale Gesundheit geredet. Nicht ohne Grund ist das ein aktuelles Thema. Laut Statistiken fühlen sich immer mehr Menschen psychisch belastet. Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland leidet aktuell an einer sogenannten psychischen Erkrankung. Und nur eine Minderheit gilt ihr ganzes Leben lang als psychisch gesund. Die antipsychiatrische Bewegung stellt das Konzept der psychischen Krankheit in Frage. Krank sei die Gesellschaft, nicht der einzelne Leidende. Und in Psychiatrien eingesperrt wird, wer sich dem Gesellschaftszwang widersetzt. Die radikale Bewegung entstand in den 60er Jahren und setzt sich gegen die Ausgrenzung und Hospitalisierung psychisch vermeintlich Kranker ein. Es gibt viele erschreckende Beispiele für Gewalt durch psychiatrische Behandlung. Kastration, Elektroschocks, menschenunwürdige Behandlung und Zwang. Oder denken wir nur an die Rolle der Psychiatrie im Nationalsozialismus. Heute sehen Psychiatrien nicht mehr aus wie Gefängnisse und umstrittene Therapien wie Stromschocks werden nur noch als sogenannte Ultima Ratio angewandt. Zwangsmaßnahmen insgesamt werden in Psychiatrien seltener. Für solche Maßnahmen wie das Fixieren bedarf es einer richterlichen Genehmigung. Doch auch heutzutage fordern einige noch die Abschaffung des psychiatrischen Systems.
Für mich sind es gar keine sozusagen Baustellen im Sinne von, da muss was renoviert werden, sondern ich würde lieber mit dem Bagger kommen und abreißen wollen. Deshalb sehe ich sozusagen eher Potenziale, um etwas kaputt zu machen oder zu sagen, so nicht mehr. Und auch sozusagen in der Versorgung von Psychotherapie würde ich eher die Frage stellen, inwiefern genau das notwendig ist oder inwiefern sozusagen Kritik auch an therapeutischen Begleitungen auch formuliert werden kann. Aber nach wie vor gilt für mich jetzt erstmal, da ich doch sehr aus einer antipsychiatrischen Sozialisierung komme und dass für mich Psychiatrie nach wie vor etwas ist, was ich abschaffen möchte, ganz im Sinne von einem abolitionistischen Gedanken.
Kim Vichera ist Teil des Kollektivs, das seit 2015 die Sammelbände der Gegendiagnose herausgibt. Eine radikale Kritik an der Psychiatrie und Psychologie. Da geht es um Machtverhältnisse in der Psychiatrie, über Transfeindlichkeit bis hin zur Gefahr von psychiatrischen Gutachten, zum Beispiel für EmpfängerInnen von Transferleistungen.
Ja, und gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu betonen, dass das sich gar nicht streitet mit so einer Vielstimmigkeit. Also ich streite es keiner Person ab, die psychiatrische Unterstützung annimmt oder sich selber in die Psychiatrie begibt oder Therapie macht, dass das nicht hilfreich sein kann oder als unterstützend erlebt werden kann. Und das ist sozusagen für mich auch mal wichtig, so zu sehen, dass es erstmal das Wichtigste ist, was ist eigentlich unterstützend oder wird als unterstützend wahrgenommen von Personen. Nichtsdestotrotz ist aber so für mich erstmal viel zu massiv die Gewalt, die in der Psychiatrie, im psychiatrischen System passiert. Allein, dass praktisch die Personengruppe, die letztendlich in psychiatrische Behandlung kommt, vor allen Dingen halt auch gleichzeitig Personengruppen sind, die im gesellschaftlichen Kontext bereits massiv Gewalt erleben und durch rassistische Gewalt, durch transfeindliche Gewalt, durch Misogynie sich sozusagen in der Situation am Ende befinden, in materieller Armut dann letztendlich sich an so eine Institution wenden zu müssen, in einer Alternativlosigkeit, in einem sehr verletzbaren Zustand von einer oftmals Krisenhaftigkeit, dann noch mit Zwang, Gewalt und Einschränkung der Bewegungsfreiheit plus epistemischer Gewalt reagiert wird auf deine Situation. Also dass sozusagen dir auch deine Definition von, was für eine Bedeutung hat mein Handeln, was für eine Bedeutung hat meine Wahrnehmung, auch nochmal belagert wird aus so einer professionalisierten, ich habe etwas studiert und weiß es besser als du selbst. Und das macht alles so ein Paket auf, wo, na, auch wenn wir nochmal uns so zum einen so Statistiken anschauen, halt, dass insbesondere rassifizierte Menschen besonders viel Gewalt in der Psychiatrie erleben, bis zu die Menschen, die praktisch in der Psychiatrie oder vor Psychiatrien durch Zwang dann auch letztlich den Tod finden, auch zuletzt regelmäßig schwarze Personen waren, bis zu, dass halt irgendwie insbesondere Zwangsmaßnahmen weibliche Personen erleben oder äußerst viel Transfeindlichkeit und Nichtbinärfeindlichkeit in der Psychiatrie anzutreffen ist.
Kim ist Kunstschaffende und arbeitet im Weglaufhaus Villa Stöckle in Berlin, einem Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt. Weglaufhäuser entstanden in den 1970er Jahren in den Niederlanden und stellen einen Zufluchtsort für Menschen dar, die psychiatrische Behandlung meiden wollen oder eine Alternative zur herkömmlichen psychiatrischen Behandlung suchen. Dort arbeitet man ohne Psychopharmaka und ohne Diagnosen. Diagnosen laufen in deutschen Kliniken normalerweise über das Diagnosemanual ICD-10, veröffentlicht von der Weltgesundheitsorganisation. Im 5. Kapitel dieser International Classification of Diseases sind psychische Störungen aufgeführt. Die Diagnostizierung darüber ist wichtig für die Abrechnung bei der Krankenkasse. Ohne Diagnose keine Hilfe. Der Erziehungswissenschaftler und Sozialpädagoge Alex Steinweg war auch Teil des Gegendiagnosekollektivs. Er hält die zwingende Diagnostizierung über Manuale wie das ICD für problematisch.
Die Frage ist doch, wozu brauchen wir ein Diagnosemanual, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass die Institution dafür da sein soll, den Leidensdruck zu mindern. Also wenn ich Leidensdruck habe und ich hätte eine Institution, zu der ich gehen kann, wo mir geholfen wird, wo ich als Subjekt wahrgenommen werde, dass sich irgendwie damit auseinandersetzen möchte, woher kommt mein Leidensdruck, was kann ich dagegen tun, dann brauche ich kein Diagnosemanual. Dann brauche ich keine Möglichkeit, um das irgendwie über die Krankenkasse abzurechnen. Diese Überlegung von, du musst überhaupt erst diesen Kriterien entsprechen, damit wir dich behandeln, hat ja wenig was mit selbstbestimmter Hilfesuche zu tun. Und deswegen würde sich für mich immer die Frage stellen, wenn wir tatsächlich ein Unterstützungssystem hätten, was das Leid von den Menschen, die Erfahrung von den Menschen ernst nehmen würde und das Bedürfnis von Menschen nach Leidreduktion ernst nehmen würde, wozu brauchen wir dann so eine klare Klassifikation?
Außerdem wirkt die Einordnung psychischer Störungen durch den ICD so, als handele es sich nicht nur um konstruierte Kategorien, als wüsste man ganz genau, was diese Störungen ausmacht, wodurch sie bedingt werden und was die biologische Grundlage dafür ist. Obwohl einige wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich der Grundlagen von sogenannten psychischen Störungen bestehen, handelt es sich bei den Diagnosen erstmal nur um Checklisten mit Symptomen. Sind bei dir genug Symptome erkennbar, kannst du diagnostiziert werden und dann im Anschluss auch behandelt. Oft auch mit Psychopharmaka. Im Zeitraum von 2008 bis 2017 stiegen die ärztlichen Verordnungen der Mittel zur Behandlung von Depressionen um über 50%. Eine pharmakologische Lösung auf ein biologisches Problem? Die HerausgeberInnen von Gegendiagnose sehen das kritisch. Die biologische Grundlage für psychisches Leiden, die oft im Neurotransmitterhaushalt des Gehirns gesehen wird, ist vage und nicht abschließend geklärt. Es ist unklar, wo sich eigentlich Ursache und Wirkung verorten lassen. Für VertreterInnen der antipsychiatrischen Bewegung ist die wissenschaftliche Detektivsuche nach biologischen Ursachen von psychischen Erkrankungen ohnehin nicht zielführend. Gesellschaftliche Verhältnisse als Ursache für psychische Erkrankungen werden dabei ausgeblendet, finden Alex und Kim. Darin sehen die antipsychiatrischen AktivistInnen aber die Hauptursache für psychisches Leiden und kritisieren dieses biologistische Modell scharf.
Ich glaube, ich werfe einer Psychiatrie oder einer biologistischen, psychiatrischen Logik ganz toll vor, das Gesellschaftliche aus den Menschen rauszunehmen und zu individuell und eigentlich gesellschaftlich verursachte Probleme zu versuchen, auf einer individualistischen Ebene zu klären und zu behandeln. So als wäre ein gesellschaftlicher Widerspruch, der Leid bei Menschen verursacht, etwas, was ich medikamentös behandeln könnte oder verbessern könnte, die Situation. Und dann aus diesen Problemen, was ist denn Probleme, die für mich gesellschaftlich gewachsen sind, dahin zu kommen, zu sagen, wir schneiden jetzt auch noch das letzte bisschen Selbstbestimmung, was Menschen haben, ab und zwingen sie dazu, im schlimmsten Fall durch massive Zwangsmaßnahmen, sich behandelbar zu machen. Sowohl die Zwangselemente da drin, die den Menschen die letzte Entscheidung, die sie noch haben, irgendwie rauben, sowie die Ausblendung von gesellschaftlichen Zusammenhängen und stattdessen so einer fast schon gottgleichen Erklärungsmodellen vom Biologismus ranzusetzen. Das ist ein bisschen, glaube ich, meine Hauptkritik mit daran. Es geht häufig nicht darum, einem Subjekt zu helfen, wieder Selbstbestimmung zu erreichen, sondern es geht darum, Menschen nach wie vor funktionsfähig zu machen, weil man entweder, weil da tatsächlich die Ursache gesehen wird oder weil gesagt wird, an gesellschaftlichen Verhältnissen könnten wir nichts verändern und deswegen müssen wir den Menschen dem wieder anpassen und am Ende endet es daran, der Mensch wird bearbeitet und nicht wirklich, also systematisch nicht geholfen.
Heutzutage spricht man in der Psychologie oft vom biopsychosozialen Erklärungsmodell von vermeintlichen psychischen Erkrankungen. Soziale Faktoren wie die Lebensverhältnisse und der sozioökonomische Status einer Person spielen also auch in der psychologischen Wissenschaft eine Rolle. Das geschieht aber viel zu wenig. Gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse müssten nicht nur weit mehr in den Fokus gerückt werden, sondern auch verändert werden, um Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Ich glaube, alle gesellschaftlichen Herrschaftsmechanismen, die vorhanden sind, schaffen Leidensdruck bei Menschen. Und Menschen reagieren auf Herrschaftsmechanismen in unterschiedlicher Art und Weise. Und das hat unglaublich viel mit den Privilegien zu tun, die wir haben. Wie können wir damit umgehen? Wo stehen wir auf welcher Seite von welcher Herrschaft? Wo üben wir selber Herrschaft aus? Wo sind wir von Herrschaft betroffen? Und welche Privilegien haben wir dadurch, um Herrschaftsverhältnisse besser zu kompensieren? Und ich glaube, das setzt an, genau, bei patriarchalen Verhältnissen, Homophobie zieht sich ja durch alle Bereiche durch. Wir alle erleben Adultismus, also wenn wir aufwachsen, Wir alle sind irgendwie dazu gezwungen, uns um gesellschaftliche Teilhabe zu leben, einem kapitalistischen Produktionsprozess zu unterwerfen, der uns letztendlich immer wieder auf eine Form von Ware reduziert und als gesellschaftliche ausblendet. Das heißt, eigentlich wirken die ganze Zeit gesellschaftliche Verhältnisse entgegen einem solidarischen Zusammenleben, was wir bräuchten, um schlechte Phasen, in denen es uns geht, gut durchstehen zu können. Und dementsprechend glaube ich, dass es nicht, es wäre vermessen, davon zu sagen, man findet jetzt die Herrscher, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Leidensdruck aufrechterhalten. Weil ich glaube, alles, was Herrschaft ausübt, schafft Leidensdruck. Und ich glaube, wir sind weit davon entfernt, alle Herrschaftsmechanismen, die unsere Gesellschaft durchziehen, wirklich gut benennen zu können. Wenn man sich die Vielzahl an Widersprüchen, die es gibt, anschaut, glaube ich, dann sieht man auch, wie komplex die Mechanismen sind, die auf das menschliche Sein einwirken und das menschliche Empfinden.
Gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse bilden sich nicht in so einem Diagnosemanual ab. Das International Classification of Diseases erkennt nicht explizit an, dass zum Beispiel Diskriminierungsformen wie Klassismus, Rassismus oder Sexismus zu psychischem Leiden führen. Man hält sich aber generell mit der Ursachenklärung im ICD eher bedeckt. Es handelt sich darin eher um beschreibende, deskriptive Kategorien. Warum jemand unter einer bestimmten Störung leidet, wird nur bei Störungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung überhaupt mit einbezogen, aber auch nicht weiter spezifiziert. Das Diagnosesystem befindet sich im ständigen Wandel. 2022 trat die aktuellste Fassung in Kraft. Einige Dinge haben sich verbessert, finden Kim und Alex. Zum Beispiel gilt Transsexualität jetzt endlich nicht mehr als psychische Krankheit. Die antipsychiatrischen AktivistInnen haben aber mit dem Begriff psychische Störung generell ein Problem.
Ich glaube, es ist überhaupt die grundsätzliche Frage, ob es etwas wie psychische Erkrankungen gibt. Ich selber arbeite gar nicht mit dem Begriff. Ich finde, da gibt es auch gar nichts zu heilen, sondern es ist eher die Frage, wie Menschen eine Existenzberechtigung haben können in dieser Gesellschaft. Und genau das ist ja praktisch auch, was wir in der Arbeit im Beckler-Forst machen als antipsychiatrische Einrichtung, dass es höchst politisch ist, überhaupt einen Ort zu schaffen, wo Menschen so sein dürfen und nicht es erstmal darum geht, dass sie sich verändern müssen und ihr Verhalten verändern müssen und ihr Verhalten interpretiert wird, sondern erstmal tatsächlich gesehen wird, dass es überhaupt Räume braucht, wo Menschen so sein dürfen. Also ich kann genauso beispielsweise mir die Frage stellen und da einen großen Aufwand schaffen, inwiefern homosexuelle Menschen homosexuell sind. Und da werde ich auch sicher zu irgendwelchen Ergebnissen kommen von der Forschung. Und ich kann auch sicher dann sagen, wie könnte sich das ändern lassen. Aber ich kann genauso einfach auch feststellen, Menschen sind so und das ist erstmal okay. So. Ich glaube, wir sind da an so einem bestimmten Punkt, wo erstmal insbesondere Menschen mit Diagnosen und aufgrund von verhaltensauffälligen Zuständen dann nach wie vor ausgeschlossen werden oder als krank bezeichnet werden, anstatt dass die Gesellschaft sich die Frage stellt, wie können Menschen eigentlich Teil unserer Gesellschaft sein und wie können wir Gesellschaft anders gestalten, damit auch vielleicht Menschen, die Stimmen hören, einfach Teil der Gesellschaft sein können, damit auch Menschen, die sich selbst verletzen, auch einfach Teil der Gesellschaft sein können, damit Menschen, die andere Zustände haben, die für uns erstmal ungewöhnlich scheinen, von Anfang an Teil der Gesellschaft sein können, anstatt dass wir uns überlegen, können wir die ausschließen und gegen ihren Willen behandeln. Das praktisch von sehr klein auf einfach auch darauf die Gesellschaft auf im Grunde auch so gestaltet wird, so, ne, dass beispielsweise Menschen, die Stimmen hören, bereits in die Schulklasse kommen und von ihren Erfahrungen erzählen und so ein, wie können Menschen verrückt gebildet werden, dass Verrücktheit nicht mehr etwas Absonderliches, Krankes ist, sondern es genauso die Möglichkeit gibt, wie dass ich Englisch lerne, wie dass ich irgendwie Mathematik lerne, genauso auch eine Verständlichkeit besteht für verrückte Verhaltensweisen und die normal wird.
Im Entwurf für den dritten Band der Gegendiagnose schreiben die AutorInnen über die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Das Stigma, die zweite Krankheit, heißt es auch in einer Broschüre der universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. In diesem Kontext wäre es wichtig, dass Menschen offener über ihr Leid sprechen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Man muss Dinge sprechbarer machen, findet auch Alex Steinweg. Aber es sollte auch insgesamt nicht direkt mit dem Begriff Störung oder psychisches Leiden um sich geworfen werden, wenn jemand verrückt auf uns wirkt. Es darf dabei generell nicht vergessen werden, dass auch Psychotherapie nicht außerhalb eines politischen Kontextes stattfindet.
Natürlich ist Psychotherapie politisch, weil wir mit Ansätzen arbeiten, die entweder Gesellschaft stabilisieren, die Menschen in Gesellschaft stabilisieren sollen und die bestimmten Normen und Werten und pseudo-objektiven Wissenschaftskriterien arbeitet. Und dadurch funktioniert es ja nicht, dass wir uns außerhalb einer politischen Dimension bewegen, auch wenn viele Menschen versuchen, sie gerne rauszudefinieren. allein schon die Verhältnisse, wenn ich zur Psychotherapie gehe, mit wem spreche ich, wie sind da die Herrschaftsverhältnisse, wie ist die Machtverlagerung, wer kommt als Bittsteller nach Hilfe, wie häufig landet man bei weißen Cis-Personen, die dann einem den Segen der Heilung bringen sollen oder ähnliches.
Da kann ich nur anhand von meines eigenen Beispiels sagen, im Zuge meiner Transition musste ich 2 psychiatrische Gutachten machen lassen, um meinen Namen und Personenstand ändern zu lassen. Da gehst du zu irgendwelchen Cis-Personen hin, die dann entscheiden, ob du trans genug bist. Wenn du Gesundheitsversorgung bekommen möchtest, die lebensnotwendig ist, um nicht an den Rand dessen zu kommen, sich das Leben nehmen zu wollen, weil es unerträglich ist, im Körper irgendwas aushalten zu müssen, bist du tagtäglich von Cis-Personen, von einem Gesundheitssystem abhängig, die für dich entscheiden, ob du diese Gesundheitsmaßnahmen bekommst oder nicht, die darüber definieren, ob du dir das nur einbildest, ob das irgendwie nur eine verdeckte Homosexualität ist, ob du vielleicht einfach nur irgendwelche Wahnvorstellungen hast oder pervers bist und letztendlich dann sagen, okay, vielleicht bekommst du doch eine Operation, vielleicht kriegst du doch irgendwie eine Epilation, vielleicht kriegst du doch deine Mastek, aber den und den Sachen, nee, die gehören nicht dazu. Das musst du dir schön irgendwie selber finanzieren.
Wer hierzulande überhaupt psychotherapeutisch diagnostizieren und behandeln darf, ist eine relevante Frage. An deutschen Universitäten sind die meisten Menschen, die Psychologie studieren, weiß und weiblich. Man wird oft nur mit einem Einserschnitt im Abitur an der Universität angenommen. Da kann man sich schon fragen, was das für die Psychologie und Psychiatrie heißt, wenn diese kleine, tendenziell privilegierte und nicht repräsentative Bevölkerungsgruppe den Großteil der Profession der PsychotherapeutInnen ausmacht.
Was es braucht, ist erstmal, dass dieses ganze von uns selbst Exkludieren von Zuständen, die erstmal außergewöhnlich scheinen oder für uns schambehaftet sind oder wo wir auch selber merken, wir fallen auf durch dem, wie wir uns verhalten, weil es gesellschaftlich stigmatisiert ist. Diese ganze praktisch Abgeben von Verantwortung in Richtung eines ExpertInnen-Systems, wo gesagt wird, das sind Leute, die haben ein Wissen und können dir dann helfen, dass das wieder zurückkommt in die Community, dass wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt das zu exkludieren und in Hände von Institutionen gegeben wird, die dann noch mit Gewalt darauf antwortet. Also es ist eher eine Frage von Solidarität und kleinen Communities, die sich gegenseitig unterstützen.
Die Psychiatrie abschaffen und zurück auf die Community-Ebene bringen. Und nicht an ein ExpertInnen-System auslagern, dem Nachbarn mehr zuhören zum Beispiel, Beziehungen stärken. In diesem Kontext weist Kim allerdings auch darauf hin, dass man sich selbst als potenzieller Ally auch stets hinterfragen sollte. Will man eine Veränderung des Zustandes der Person, weil sie darunter leidet, so zu sein? Oder leide ich eigentlich nur selbst darunter, sie so zu sehen? Wollen die Menschen, dass ihnen geholfen wird, oder geht es ihnen vielleicht auch gut so, wie sie sind? Die Gesellschaft sollte etwas Verrücktheit auch aushalten können. Einige Menschen wollen gar keine Behandlung und schon gar keine Zwangsbehandlung. Alex spricht auch von Opfern psychiatrischer Gewalt.
Ich glaube, die Frage ist ja betroffen, wovon? Also bei Betroffen denke ich immer vor allem Betroffen von psychiatrischer Gewalt. Und da würde ich allen Leuten wünschen, dass sie gute AnwältInnen finden und ein gutes solidarisches Umfeld, um sich schützen zu können. Und so ein bisschen nochmal auf teilweise zumindest schon ganz gut verankerte Rechte aufmerksam zu machen. Was dürfen PsychiaterInnen eigentlich, was dürfen sie nicht? Was an Selbstbestimmung ist schon da, wo wird drüber hinweggegangen? Und da ist ein gutes juristisches Netzwerk, glaube ich, das, was ich Leuten wünschen würde.
Das waren die Stimmen von Alex und Kim. Die beiden sind Teil eines antipsychiatrischen Kollektivs, das dieses Jahr den 3. Band der Gegendiagnose veröffentlichen wird. Darin geht es um eine radikale Kritik an der Psychiatrie und Psychologie. Auch wenn sich in den deutschen Psychiatrien und in psychotherapeutischen Behandlungen in den letzten Jahren einiges verbessert hat, lohnt es sich, genau hinzuschauen. Ob man nun, wie Kim und Alex, die Psychiatrien abschaffen möchte oder lediglich Baustellen sieht auf dem Weg hin zu einer progressiven Psychiatrie. Fakt bleibt, vielen Menschen geht es psychisch nicht gut und es besteht großer Handlungsbedarf.